Ja, hallo ihr Lieben. Wir sind wieder bei Geh wie Gott Suche. Auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Und heute sitze ich mit einem leckeren Kaffee bei Pastor Hans-Christoph Plümer, meinem überaus geschätzten Amtsbruder und Kollegen. Hans-Christoph wird nächstes Jahr in Ruhestand gehen. Und wir halten jetzt Rückschau miteinander auf seine theologische Entwicklung, seinen theologischen Werdegang. Schön, Hans-Christoph, dass wir uns sehen heute. Echt, freut mich sehr. Sehr gemütlich hier. Alles ist bereit in gemütlichen Sesseln für ein theologisches Gespräch. Hans-Christoph, ich kenne dich ja als Theologen, als Pastor, der überaus philosophisch interessiert ist, alles doppelt und dreifach umdreht, ob sich das auch vor philosophischer Sichtweise sagen lässt, was wir theologisch sagen können. Und als jemanden mit einem großen Herz für jüdische Theologie, fürs Judentum. Was mich interessiert heute ist, wo waren eigentlich deine theologischen Anfänge, und dann arbeiten wir uns vielleicht immer weiter vor bis ins Heute und hier. Was heißt es für dich eigentlich auch, philosophisch zu denken und auch jüdisch, mit jüdischem Glauben dich zu beschäftigen? Aber mich interessiert jetzt vor allem erstmal, wenn du so zurückguckst, wann war für dich eigentlich so der Moment, der theologische Moment, wo du für dich so im Nachhinein sehen konntest, so, ich bin Theologe. Das ist ja erstmal ein Satz, zu dem muss man erstmal hinkommen. So, ich bin Theologe. Ist das eine Herangehensweise, mit der du da rangehen könntest für heute? Wie ist das? Schau doch mal.
Ja, ich überlege gerade, ich bin Theologe. Wann habe ich mir das erste Mal gesagt? Vielleicht könnte man so ein formales Datum nehmen, wie man hat sein erstes theologisches Examen.
Ja, da warst du offiziell diplomierter Theologe.
Sozusagen. Ja.
Und von deinem Feeling her, so von deinem inneren Spirit her, wie war das?
Naja, als Theologe steht man ein bisschen in der Spannung zum Pastor. Man muss das erklären. Pastor ist ein Funktionärsamt in der Kirche. Mhm. Man ist autorisiert, die Kanzel zu besteigen und im Auftrag der evangelisch-lutherischen Kirche den Menschen das Evangelium zu sagen. Mhm. Theologe klingt ein bisschen allgemeiner. Das liegt für mich eine Stufe davor, auch wenn unsere ganze Ausbildung sehr stark, zumindest vor dem ersten Examen, sehr stark konfessionell ausgerichtet ist. Mhm. Also ich habe in Hamburg studiert, da war dann und bin auch während des Studiums mit Luther natürlich konfrontiert gewesen. Also, da gab es auch so ein paar Leute in der hochschulischen Ausbildung, die sich sehr stark damit auseinandergesetzt haben. Also jeder, der in meiner Generation Theologie in Hamburg studiert hat, hatte Bernhard Lohse vor Augen als den großen Luther-Forscher und sehr viel kritischer und vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr und kritischer, vor allem gegen der Wirkungsgeschichte. Gegenüber Luther ist Matthias Kröger gewesen, den ich sehr geschätzt und verehrt habe, der für mich auch sehr wichtige Bücher geschrieben hat. Also der Theologe liegt davor, und das heißt, der ist auch dem Pastor gegenüber kritisch. Und fragt, was machst du da eigentlich, wenn du auf der Kanzel stehst und ist Konfession, Bekenntnis, lutherisches Bekenntnis nicht eine Einengung gegenüber dem, was ist in der Kirche, was ist an anderen Kirchen als Folge der der Christentumsentwicklung auch noch gibt. Das war den Hamburgern auch, konnte man in Hamburg auch gut lernen, also sich mit Religionswissenschaft, Theologie, Missionen, Ökumene auseinanderzusetzen.
Ja.
So, und in dieser Spannung habe ich eigentlich immer mich verstanden. Der Theologe war mit dem Pastor im Gespräch und dann gab es noch was Drittes, was erst später dazu kam, dass nämlich der Theologe sich nochmal von der Philosophie befragen lassen muss.
Okay.
Die Katholiken kennen das besser unter dem Stichwort Fundamentaltheologie, also all die Fragestellungen erkenntnistheoretischer und auch ontologischer Art, die so noch vor der Theologie liegen.
Mhm.
Also in welchem Maße sind wir überhaupt fähig, Gott zu erkennen?
Okay.
So.
Sag mal ein Wort zur Ontologie, das ist vielleicht was, was unsere Hörerinnen und Hörer nicht geläufig sein
könnte. Nee, ist klar. Ontologie ist ja eigentlich die Lehre vom Sein. Also da geht es um so Fragestellungen wie, was ist Sein überhaupt, warum sind wir und warum ist nicht nichts.
Ja, okay.
Damit sind die alten griechischen Philosophen eigentlich zuallererst groß geworden, sag ich mal. Das Wort Theologie ist ja auch keine christliche Schöpfung, sondern es ist das Wort kommt wahrscheinlich her vom alten Aristoteles, einem Philosophen, der einen bestimmten Teil der Metaphysik, eben eine spezielle Metaphysik nannte. Theologie ist die Lehre von den göttlichen Dingen als Teil von metaphysischem Denken. Metaphysik heißt dann, wir reden nicht über die Welt, wie sie ist. Das ist dann sozusagen Teil jeder Fachdisziplin wie Biologie, Physik oder. Wir reden auch nicht über die Mathematik, die dem schon vorgeordnet ist, weil sie etwas Geistiges ist, sondern wir reden eigentlich über das Sein an sich, sofern es ist.
Okay.
Und wie kommt der Mensch überhaupt dazu, göttlich an Gott zu denken, Gott zu denken? So, diese Fragestellung.
Okay, ja. Also, du hast ja schon den Matthias Kröger erwähnt jetzt und Eduard Lohse, ne? Welche Theologen haben dich dann noch beeinflusst? Welche so Personen waren das? Und warum haben die dich beeinflusst? Also, was hat dich an denen, auch an Matthias Kröger und Eduard Lohse, was hat dich an denen fasziniert? Und wer war das noch? Wer hat dich noch beeinflusst so theologisch?
Also, als allererstes würde ich Rudolf Bultmann nennen, der der erste Theologe war, den ich schon vor der Universität kannte. Und zwar, weil ich im Schulunterricht in der Oberstufe, wir hatten einen sehr guten Religionslehrer, damit bekannt geworden bin. Mit Theologie, Bultmann war für mich so ein bisschen die Theologie meiner eigenen Befreiung von einem bestimmten fundamentalistischen Denken. Man muss dazu wissen, ich bin eben in meiner Jugendzeit in der Freikirche Jugendarbeit gewesen und mir wurde das langsam alles immer enger.
Mhm.
Ja, also da gab es eben Leute, die sagten, man muss die Bibel wörtlich nehmen und verstehen. Also die Erde ist wirklich in 7 Tagen geschaffen worden. Und da baute sich in mir eine riesenhafte Spannung auf. Ich selber bin Kind von Naturwissenschaftlern.
Mhm. Und ach, deine Eltern sind Naturwissenschaftler.
Ja, genau. Also ich bin da vollkommen anders aufgewachsen.
Mhm.
Und zu dem Zeitpunkt merkte ich, als ich so 17 war, ja, 17, dass mich das alles wahnsinnig interessierte.
Mhm.
Also nicht die Naturwissenschaft, sondern eher die Fragen, die noch dahinter liegen.
Mhm.
Und ich mir langsam mich in den Gedanken hineinfantasierte, es wäre doch eigentlich ganz schön, wenn ich Pastor werden würde. Ich habe da einfach einen Teilaspekt pastoraler Wirklichkeit sozusagen, da verstand ich mich schon ganz gut drauf. Also ich war rhetorisch einigermaßen gut drauf, ich konnte gut reden und ich fand es toll, vor Leuten zu stehen, was andere furchtbar scheußlich finden, Reden halten zu müssen und nicht wissen, was man sagen soll, war für mich nicht so die große Schwierigkeit.
Mhm. Okay.
Das, und fand das eher spannend und aufregend.
Mhm.
So, aber es gab eben diese Spannung, wie soll ich mit diesem sperrigen Buch Bibel umgehen, wenn man mich dazu verdammen will, es wörtlich zu nehmen. Das kann ich nicht.
Mhm.
Da versagt meine Vernunft. Okay. Und Rudolf Hultmann war derjenige, der sagte, man muss die Bibel auf eine bestimmte Art und Weise interpretieren, damit sie für uns heutige Menschen zugänglich wird.
Mhm.
Und man darf die Geschichten, die Erzählungen, die Aussagen, die die Bibel macht über Gott, über die Welt, über Jesus, man darf sie als Literatur verstehen.
Mhm.
Das heißt, nicht als historischen Bericht.
Mhm.
Mhm. Und sie ist Ausdruck, diese Geschichten sind Ausdruck eines bestimmten Weltverständnisses, das die Menschen in der Antike hatten, eines sogenannten mythischen Weltbildes, das geprägt war eben durch, ich sag mal, wenigstens drei Etagen. Also es gibt die mittlere Welt, das ist unsere, in der wir leben, atmen und in der es Zeit und Raum gibt. Und dann gibt es eine unterirdische, die ist böse, dämonisch, und es gibt eine himmlische Welt ganz oben drüber, mhm, die ist göttlich.
Mhm.
Und der antike Mensch sei einer gewesen, der eben mit diesen beiden anderen Etagen ganz gut gelebt hat und entsprechend dieses mythischen Weltbildes auch von Gott erzählt hat.
Mhm.
Dieses Weltbild müssen wir nicht übernehmen,
mhm,
aber wir müssen es, und jetzt gibt es so einen Begriff, existenzial interpretieren. Das heißt, wir müssen das nicht ins Naturwissenschaftliche auflösen und sagen, das ist alles Unfug, sondern wir müssen die Gefühle und das Selbstverständnis, was die Menschen mit diesem Weltbild, mit diesem Dreigliedrigen verbindet, das können und müssen wir nachvollziehen können, mhm, innerlich.
Mhm.
Welche Hoffnungen das bedeutet, welche Ängste es bedeutet. Mhm. Und auf einmal öffneten sich da für mich Türen,
mhm,
und sagen, so kann es vielleicht gehen.
Spannend, dass du das sagst, weil für mich war Rudolf Bultmann auch die religiöse Befreiung schlechthin.
Ich glaube, es ist ganz für ganz viele gewesen.
Ja, ja, also sein Programm hieß ja Entmythologisierung,
genau,
des Neuen Testaments hin zur existenziellen Interpretation. Ne? Ich habe irgendwann den Band Glauben und Verstehen geschenkt bekommen. Das steht bei mir also ehrfürchtig im Regal. Mit dem Aufsatz, welchen Sinn hat es, von Gott zu reden?
Das war einer meiner ersten theologischen Aufsätze.
Ach, bei dir?
In der Schule.
Bei mir auch. Erster Aufsatz an der Uni.
Ja.
Ich habe den verschlungen. Ganz kurz zusammengefasst, was ich jetzt so für heute und jetzt noch in Erinnerung habe, ist, es hat nur Sinn, von Gott zu reden, wenn man von sich selber und seinem eigenen Glauben an Gott redet. Weil darum geht das. Was haben die Menschen damals geglaubt? Und das Erleben ihres Glaubens damals, wie könnte das ein Impuls sein für unser Erleben, für Glauben heute in der modernen Gesellschaft, in der wir nicht glauben, dass man einfach einen Finger auf eine Wunde legt und dann wird sie wieder heil. Aber die Menschen haben das als Wunder erlebt. Und was würden wir heute als Heilungswunder erleben, was wir als moderne Menschen auch mitsprechen können? Würdest du das auch so sagen? Oder?
Naja, wir haben uns eben, im Grunde genommen sind wir sehr, wie soll ich sagen, in unserer Wahrnehmung von Religion, von Glaube, auch so in der kritischen Öffentlichkeit sehr stark von fundamentalistischen Gedanken vorgeprägt gewesen.
Mhm.
Also, dass Gott irgendwo eine Person ist, die irgendwo im Himmel ist, die irgendetwas, die unsere Welt steuert,
mhm,
ja, und alles irgendwie im Griff hat. Und ja, wir entweder an diesen Gott glauben oder nicht glauben, und wenn wir nicht glauben, landen wir in der Hölle, mhm, oder sonst wo. Und entweder man übernimmt das ganze System oder man lässt es bleiben.
Mhm.
Und ich denke, dass Bultmann einen Weg gewiesen hat, raus aus diesen Schwarz-Weiß-Fragestellungen.
Ja, hat ja für seine existenzialistischen Freunde unter anderem geschrieben, damit die auch Christentum nachvollziehen,
genau,
können.
Genau, er war ja Pastor im Oldenburgischen.
Ja.
Übrigens in Oldenburg hat man ihm auch tatsächlich ein kleines Denkmal gesetzt.
Ja, ja.
Und ja, er war in den, eigentlich hat das Programm schon angefangen in den 20er Jahren zu formulieren. Er hat ja sehr stark in Marburg und dann mit Heidegger auch Kontakt gehabt. Mhm. Und im Grunde genommen durch seine Philosophie ist er auch angeregt worden und geprägt worden. Aber so richtig hat das ganze Programm erst nach dem Zweiten Weltkrieg in der evangelischen Theologie angefangen zu wirken. Und dann allerdings mit in den 50er Jahren mit schweren Auseinandersetzungen zwischen kirchlich-konservativen und den Liberaleren.
Mhm.
So. Ja. Ich habe ja in Mainz noch bei einem Bultmann-Schüler studiert, der noch weitergegangen ist, noch sehr viel kritischer war als Bultmann selber, das war Herbert Braun.
Ja, Neutestament,
ja, oder? Ja. Mhm. Der war dort Professor für Neues Testament. Mhm. Ich habe ihn nur als Emeritus kennengelernt und so diese akademischen Übungen der akademischen Abende bei ihm zu Hause mit Bergen von Würstchen und Schnittchen miterleben dürfen. Und wo man dann manchmal von ihm gefragt würde, meine Herren, was machen Sie denn gerade so zur Zeit? Dann erzählte man irgendetwas von ihm. Und ich weiß noch, wie ein Kommilitone eine neue Theorie über die Entstehung des Matthäus-Evangeliums irgendwie konstruiert hatte. Ja. Braun hörte sich das an und sagte, meine Herren, lass es Korinthen kacken, es tut einem Arsch weh. Damit war man abgefertigt, Frühstück.
Ja, ja, ja.
Und das war berüchtigt. Also man wurde dann eingekürzt. Okay. Ne? So.
Ja. Für unsere Hörerinnen und Hörer, also so kann es in einem neutestamentlichen Hauptseminar aussehen.
Ja,
bei einem berühmten
Neutestament. Das war manchmal gefürchtet.
Ja,
okay. Andere Lehrer, wie Ernst Käsemann zum Beispiel, ein zweiter großer Name, sollen ähnlich schlimm agiert haben und gefürchtet gewesen sein bei ihren Studenten. Aber gut, das nur nebenbei.
Aber wenn ich das jetzt höre, heißt es ja für dich, also Bultmann zu folgen heißt doch, die Texte so ernst zu nehmen und sich zu fragen, was lösen sie in mir aus? Was lösen diese alten mythischen Geschichten in mir aus? Wenn wir zum Beispiel jetzt mal so das Heilungswunder vom blinden Bartimäus nehmen, der dann sehend wird in drei Sätzen, ne? Wie werde ich heute sehend, wohl wissend, dass ich, wenn ich eine Augenkrankheit habe, ins Krankenhaus gehen sollte am besten. Ne? So ist das, wie du jetzt heute auch Bibel liest oder so, wie siehst du das?
Also erstmal, was Bultmanns große Leistung ist, die liegt für mich eigentlich im Philologischen erstmal.
Ja.
Die Geschichte der synoptischen Tradition ist eines seiner wichtigen Bücher gewesen und da steckt ein theologisches Programm hinter, nämlich zu sagen, wir nehmen die Bibel als Literatur und Literatur heißt, sie ist fiktional.
Mhm.
Da würden viele Konservative schon aufschreien und sagen, was, damit schiebt man sie sozusagen von sich weg.
Mhm.
Und man darf sie mit den Regeln von literarischer Kritik lesen.
Mhm.
Also auch mit der Differenzierung zwischen, was ist real geschehen, was stecken für historische Daten zum Beispiel da drin.
Mhm.
Also kann es so jemand wie den Bartimäus wirklich gegeben haben als eine Figur, die irgendwo auf den Straßen Judäas ihre Existenz gefristet hat.
Mhm.
Der nächste Schritt ist mal zu gucken, was für eine Gattung von Literatur das ist.
Mhm. Da war Bultmann ja stark.
Ja, drin, ne? Also sind das Wundergeschichten, sind das Gleichnisse, sind das Reden. Und da hat er einfach analysiert und festgestellt und gesagt, es gibt eine starke Differenz zwischen dem, was real jesuanisch geschehen ist in der Zeit zwischen 0 und 33 nach Christus und dem, wie es später in der Kirche, in der frühen Kirche, literarisch verarbeitet worden ist. Und das unterliegt dem zentralen theologischen Thema, nämlich dem Kernrückmal der Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Alles ist von Ostern her geprägt. Sodass das Problem für die evangelische Theologie nachher war, zu sagen, kann man eigentlich überhaupt zum historischen Jesus zurückfragen, wenn doch sozusagen davor das Rauschen des Bekenntnisses der ersten Christen liegt, durch das man kaum noch hindurchkommt zu den wirklich theologischen Ereignissen. Und man sagen muss, ja, Bartimäus, der hat vielleicht nie gelebt. Ja? jetzt entsteht natürlich die viel gemeine Frage, ist Jesus auch eine rein literarische Figur?
Und was ist die Antwort?
Da wird es schon schwierig. Da hat es einen großen Streit natürlich auch in der neuen testamentlichen Theologie gegeben, zu sagen, was dürfen wir denn noch annehmen, was ursprünglich jesuanisch ist. Bultmann war da eher skeptisch und kritisch und mit ihm auch einige andere. Andere haben versucht, das aufzulösen. Und es hat dann so vielleicht so Formeln gegeben, wie alles, was nicht jüdisch ist und was nicht aus anderen religiösen Einflüssen erklärt werden kann, das ist dann original Jesus' Stimme sozusagen.
Zum Beispiel die Geschichte von Jesu Begegnung mit einer Sünderin, die so provokant war in damaligen Ohren. Jesus liegt da mit Leuten zusammen und dann, es wäre undenkbar gewesen, dass eine Frau den Raum betritt, weil es durften nur Männer da im Essensraum liegen. Und dann steht in dieser Geschichte, eine Sünderin habe den Raum betreten. Und Sünderin hieß vermutlich, sie war eine Prostituierte.
Ja.
Und habe seine Füße mit Tränen benetzt, ihre Haare aufgemacht, was damals eine sehr erotische Geste war. Und die neutestamentlichen Forscher sagen jetzt, so wie du das jetzt erzählt hast, um das mal so an einem Beispiel zu zeigen, so eine Geschichte würde sich jetzt niemand ausdenken. Die ist nicht aus dem Judentum erklärbar, sie ist nicht aus anderen Religionen erklärbar. Das könnte sein, dass diese Geschichte tatsächlich mit Jesus mal passiert ist. Ne? Aber die historischen Quellen sind so unsicher und die Zeit liegt so lange zurück, dass wir nicht genau wissen, was ist wirklich passiert. Ne?
Ja, und Bultmanns Generalthese war eben, wir haben eigentlich nur diesen Christus, der, wie er immer sagt, ins Kerygma, also in die Verkündigung auferweckt worden ist, und wir haben es immer nur mit dem österlichen Christus zu tun.
Ich finde das sehr seriös, weil es ja bedeutet, das, was wir im Neuen Testament lesen können, ist der Glaube von Menschen, die zwischen 50 und, sagen wir mal, 100 nach Christus gelebt haben. Paulus bis zu den Evangelisten, ne? Also sind ja vermutlich so Autorengruppen gewesen. Wir wissen gar nicht genau, wer jetzt ganz genau. Und das wissen wir. Das haben die geglaubt, dass Jesus den Bartimäus geheilt hat, dass Jesus der Sünderin vergeben hat und so. Ne? Aber was jetzt tatsächlich 33 nach Christus unter dem Kreuz von Jesus geschah, als er starb, ne? Wir wissen, er wurde gekreuzigt, das ist sicher, da gehen alle von aus. Wir wissen, er hat gelebt, davon gehen auch alle aus. Und wir wissen, er hatte eine besondere Wirkung. Das ist historisch nicht angezweifelt heutzutage. Ne?
Das Problem setzt ja erst in späterer Zeit an, als, sagen wir mal, die Kirchenväter und dann der große Augustin, der im 4. Jahrhundert gelebt hat, anfingen, die Wahrheit des Christentums zu verteidigen und dabei ausgingen von feststehenden Heilstatsachen.
Nämlich zum Beispiel, sag mal,
Geburt, dass er gekreuzigt worden ist und.
Ja.
Und er das den antiken Bestreitern des Christentums entgegenhielt und sagt, unser Glaube hat sozusagen ein historisches Fundament. Und das liegt in Jesus von Nazareth und in dem, was er gelebt, erlebt und erlitten hat, vor. Und das kann nicht bestritten werden.
Okay.
Das ist sozusagen, es gibt Gründe des Glaubens, die sind historisch beweisbar vorhanden. Heilstatsachen. Und das heißt, dass in der älteren christlichen Theologie ein sozusagen, ich will mal sagen, materialistisches Denken sich breit gemacht hat, das sozusagen auf objektive Feststellbarkeit von Dingen hinauslief, die für den Glauben wichtig sind, und es nicht darum ging, so sehr über die Wirkung einer historischen Figur wie Jesus von Nazareth auf die Gläubigen nachzudenken und was das bei den Gläubigen auslöst. Also das glaubende Subjekt war nicht Gegenstand der Theologie, sondern es ging um objektiv feststellbare Dinge.
Da sind wir heute anders davor.
Ja, und das ist, eine, denke ich, eine große Krise immer noch innerhalb der Theologie, heute schwächer, aber in den 50er Jahren, als Bultmann eben seine Thesen veröffentlicht, rief das eine enorme Erschütterung vor. Die dauerte im Grunde genommen 20, 30 Jahre. Also als ich in meiner freikirchlichen Jugendarbeit war, waren diese Thesen Bultmanns, der Name fiel dort nie. Aber in den 70er Jahren war das noch ein Aufreger, wenn man, deshalb fiel der Name nie, ihn dort erwähnt hätte. Mhm.
Als wäre man ein Ketzer, ne?
Ich bin rausgeflogen. Mhm. Mhm. Ich bin wirklich rausgeflogen. Mhm. Damals aus der Gemeinde, in der ich war. Und weil ich diese Schriften gelesen hatte. Mhm. Und anfing auch, mich damit auseinanderzusetzen. Und Leute vollkommen entsetzt waren, dass also der Geist, der weltliche Geist von heideggerscher Philosophie und Existenzialismus nun auf einmal zur christlichen Interpretation des Christentums herangezogen wurde.
Heute wissen wir ja, dass Theologie sich immer entwickelt in Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Geisteshaltung, Philosophie, Kultur. Ne?
Das war schon immer so.
Man sieht es am Tannenbaum, das steht ja nirgends in der Bibel. Und frage Hans-Christoph jetzt, wenn ich jetzt mich in die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts hinein zu versetzen versuche und noch nie was mit Bultmann zu tun gehabt hätte, ne, würde ich denken, also woran soll ich denn jetzt glauben? Also hat das jetzt eigentlich noch einen Sinn, an Jesus zu glauben und so? Wie ist das für dich persönlich? Also du bist jetzt durch diese Schule der Wissenschaft durchgegangen. Das ist ja sehr, also ich finde es weiterhin super seriös zu sagen, was können wir wirklich wissen und was können wir nicht wirklich wissen? Das müssen wir fragen als Theologen, ne? Sonst wäre es, sonst wäre Glaube Manipulation, aber nicht Glaube, ne? Aber wenn jetzt jemand dich fragt, so du Hans-Christoph, und ich mache das jetzt mal, ne?
Ja.
Hans-Christoph, was bedeutet Jesus Christus denn für dich? Nach alledem, was du jetzt durchdacht hast und nach alledem, was wir jetzt gehört haben, was bedeutet das für dich, dass Jesus Menschen geheilt hat, dass er den Armen das Evangelium gepredigt hat, dass er die Leidenden selig gepriesen hat? Was bedeutet das für dich persönlich jetzt, für deinen Glauben?
Also Jesus hat ja auf eine Art und Weise an Gott wohl geglaubt, die für damalige jüdische Autoritäten, die ja in der Bibel immer greifbar sind als Hohepriester und Pharisäer, wohl unglaublich provokativ gewesen ist.
Die haben die Fassung verloren.
Die haben die Fassung verloren, weil Jesus die absolute Gültigkeit der Tora in Frage stellt, weil er einen radikalen Blick auf die Armen und Ausgegrenzten hatte, die die Konsequenzen dieser, ich sag mal, konventionalistischen Frömmigkeit zu ertragen hatten. Also mit konventionell oder Frömmigkeit meine ich immer, die braucht immer Opfer. Mhm. Ja? Also Leute, von denen sie sich abgrenzen, die sie als böse brandmarkt. Und so kann man doch nicht leben. Mhm. Und die sich an ihr ethisch immer reiben muss. Und das Feindbild sind die Unreinen. Mhm. Und man selber ist natürlich rein. Es ist eine Theologie der Angst. Tritt bloß nicht über die Schwelle bestimmter Gesetze und Gebote, dann bist du verloren.
Gibt es in jeder Gesellschaft auch heute.
Ja, das gibt es auch in säkularisierter Form. Mhm. Also die Moral ist immer die Moral derer, die das Sagen haben. Und es ist natürlich auch immer die Moral von gestern, die sich auf Dinge bezieht, die gestern waren und heute nicht mehr sind, weil die Zeiten sich ändern. Und Jesus muss an dieser Stelle selber sehr gelitten haben. Mhm. Jetzt kommt so ein bisschen Entmythologisierung der Weihnachtsgeschichte. Er wird ja dargestellt als jemand, der keinen irdischen Vater hat, sondern einen himmlischen. Mhm. Vielleicht kann man diese Geschichte, die Weihnachtsgeschichte, mal etwas gegen ihren Strich lesen. Mhm. Er ist in der Tat jemand gewesen, der eine unklare Herkunft hatte. Mhm. Wer weiß, wer seine Mutter war. Mhm. Maria, die Geheiligte, war vielleicht eine junge Frau damals, die ein Kind bekam von einem Mann, der nicht ihr Ehemann gewesen ist. Mhm.
Ja, was damals wirklich ein...
Also und das war Schande ohne Ende.
Ja. Mhm.
Diesen Josef hat Jesus vielleicht nie als seinen, bitte, das ist jetzt Spekulation, als seinen wirklichen Vater akzeptieren können. Mhm. Weil es natürlich um ihn herum auch ein Grundrauschen gab von Verachtung, das ihn als irgendwie ein Bastard ansah. Mhm. Was macht man in so einer Situation, wenn man keinen irdischen Vater hat, der einen irgendwie akzeptabel erscheint? Man kann eigentlich nur selber sich zu einem himmlischen Vater wenden, der voller Güte, voller Wahrheit allein ist und der sich von diesem schwachen irdischen Stiefvater oder was immer Josef für ihn gewesen ist, ein Bauhandwerker irgendwo, der vielleicht noch nicht mal ein besonders klares Verhältnis zu diesem Jungen hatte, der vielleicht nicht mal sein eigener Sohn war, dann baut man sich sozusagen metaphysische Väter auf. Mhm. Wäre eine Theorie. Mhm. Und in der Tat lässt sich an den Evangelien ablesen, was für ein zärtlich liebevolles Verhältnis dieser Jesus zu seinem Vater im Himmel hatte. Mhm. Und was für ein kritisches Verhältnis Jesus zu allem, was mit Familie zu tun hat.
Seine Familie, wird ja überliefert, hat ihn für verrückt erklärt.
Praktisch. Ja, und er sie aber auch. Mhm. Wer sind denn meine Brüder und Schwestern? Ja, das sind die hier, den Willen Gottes tun.
Ja.
Und er hat sich sozusagen seine eigene Familie geschaffen. Mhm. Die bestand zum Teil aus Leuten, die angesehene Berufe hatte. Also ein Fischer am See Genezareth zu sein, das war eigentlich eine ordentliche bürgerliche Existenz, von der man leben konnte. Mhm. Und daraus hat er sie rausgerufen. Der hat sie da rausgeholt, als wäre das etwas, was man eigentlich nicht ernsthaft leben darf, wenn man sich daran kaputt gehen will. Mhm. Er hat eben Leute von zweifelhafter Herkunft, Huren, Zöllner, gesellschaftliche Verachtete in seiner Nähe gehabt, mit denen in einer Art Netzwerk gelebt. Mhm. Ich vermute mal, dass diese Zwölfergruppe, die er um sich herum gehabt, eine literarische Stilisierung ist.
Zwölf Stämme Israels.
Ja, zwölf Stämme Israels. Mhm. Und dass sein Netzwerk sehr viel weiter war und dass er einen ungeheuren Schlag bei Frauen hatte.
Ja, Frauen.
Auch zu wohlhabenden Frauen, die ihn auch sicher unterstützt haben. Mhm. Und aber gleichzeitig, ja, wahrscheinlich auch ein Stück Außenseiter-Existenz war.
Mir ist das nochmal wichtig, deswegen nochmal nachzufragen, so als Gemeindeglied, ne? Das ist, finde ich, echt wichtig, nochmal so nach dieser ganzen Bultmann-Betrachtung, wo man, also ich fühlte mich da eine Zeit lang schon auch im freien Fall. Ich dachte, woran kann ich mich jetzt noch halten? Und wichtig ist, finde ich, wenn wir durch diese Betrachtung hindurchgehen, landen tust du bei, ich fasse das nochmal zusammen, das ist, glaube ich, wirklich eine wichtige Bemerkung nochmal von dir gewesen, bei einem zärtlichen Verhältnis zu einem liebevollen Vater oder einer Mutter im Himmel, die jedem Menschen möglich ist, egal was er erlebt hat oder was sie erlebt hat im Leben. Das kann niemand verbieten, verhindern, ne? Und dieses Verhältnis führt dazu, einen Blick zu bekommen für vernachlässigte Menschen, egal wann, wie und wo sie leben. Damals so wie heute. Ne? So, ist das so zusammengefasst?
Ja, das wäre so eine Konsequenz.
Mhm. Ja, also das finde ich wirklich faszinierend, weil das ist was, woran wir uns ja wirklich halten können. Also da fühle ich mich dann auch nicht mehr im freien Fall, sondern... ich kann zärtlich zu diesem Vater im Himmel beten und weiß, der sieht mich und der hat schon einen Blick auf alle, vor allem auf die Armen und Vernachlässigten und lenkt meinen Blick sanft auch dorthin. Oder vielleicht auch manchmal unsanft, je nachdem. Aber so, dass unser Blick auch sich dahin wendet zu denen, die am Rande stehen und nicht so glücklich von der Gesellschaft bedacht werden. Also würdest du das auch so sagen? Oder?
Ich würde jetzt da nicht so ein soziales Programm erstmal draus machen, sondern erstmal sagen, ich gucke mal auf das, was ich selber bei mir ausgrenze.
Okay.
Und da gerät wiederum die Kirche auch kritisch in den Blick, die über Jahrhunderte angefangen hat, im Grunde um sich ganz ähnlich wie diese hohen Priester und Pharisäer zu verhalten und wieder Menschen Lasten auferlegt hat, die sie kaum tragen können. Vor allem, was das Thema Sexualmoral angeht. Und darüber kann man ja schon alleine den ganzen Podcast beschreiben. Also, wo sind Menschen wirklich so radikal von ihren Quellen abgeschnitten worden? Wo ist ihnen so viel Angst gemacht worden vor sich selber, dass sie eigentlich heute Religion, alles, was mit Religion und Glauben zu tun hat, nur als eine einzige Art von Behinderung und Kastration ihre Lebenswünsche und ihre Lebenslust auch betrachten. Und das verbindet sich auch ganz schrecklich. Und das ist für mich das schlimmste Thema oder das dunkelste Thema.
Wir ahnen schon, was jetzt kommt.
Der sexuellen Gewalt, die ausgerechnet in den Mauern der Kirchen Platz gegriffen hat.
Ja.
Für mich ist das ein Zeichen, dass hier etwas gelebt worden ist, was im tiefsten Widerspruch zu dem steht, was Jesus selber wollte.
Es ist eine
ist das eigentlich so?
Ja. Es ist eine menschliche Katastrophe und auch eine theologische. Da steckt also eine lange Theologiegeschichte dahinter, die solche Verhalten auch irgendwie begünstigt hat. Ne? Diese strikte Sexualmoral, von der du sprichst.
Ja, das hat etwas mit der Angst der Menschen zu tun, vor sich selber. Ich meine, wir haben ja durch die Entwicklung der Psychoanalyse, der tiefen Psychologie am Ende des 19. Jahrhunderts gelernt, dass alles, dass man Sexualität so als Grundtriebkraft auch von Lebenslust, Lebensfreude der Menschen verstehen muss. Und das ist eine vollkommen andere Sicht der Welt, als sie die augustinische Theologie, die zu Beginn des Mittelalters entsteht, an den Tag legt, wo der Zeugungsakt allein schon ein sündiger Akt ist, und die Erbsünde sich sozusagen durch die Generation über die Sexualität fortpflanzt, das macht einen so negativen Blick auf die Welt und auf alles, was Menschen tun, das schneiden wir immer schlecht ab. Die Welt ist für Augustin eigentlich etwas so Verdorbenes, sie ist eigentlich eine Anleitung zum Bösewerden.
Ich ahne schon, dass du dich nicht damit identifizierst,
mit dieser
Welt,
überhaupt nicht,
sondern dass du die Welt liebst und das Leben und die Lebenslust, ne? Und du erwähnst ja schon die Psychoanalyse, ne? Du bist ja selber ausgebildeter Gestalttherapeut. Und Gestalttherapie heißt ja, sich beschäftigen damit, so wie sind wir Menschen in Begegnungen. Gestalt heißt dabei nicht mit Tontöpfern und etwas gestalten, sondern so wie ist die innere Gestalt unserer Begegnungen und Beziehungen, das ist da so gemeint. Und wie bin ich da, wie nehme ich mich selber darin wahr? Und die Gestalttherapie, die hat ja auch auf dich jetzt einen ziemlichen Einfluss gehabt, glaube ich, ne?
Ja, seit Mitte der 90er Jahre, wo ich dann selber, weil ich mit dieser ganzen Thematik, über die wir eben schon gesprochen habe, kirchlich sehr stark konfrontiert worden bin. Also, dass Menschen, die sagen, ich glaube, aber ich habe eigentlich eine Riesenschwierigkeit mit diesem Thema. Ich fühle mich eigentlich ständig irgendwie reglementiert, beobachtet, negativ bewertet. Und zwar kommt diese Bewertung sozusagen nicht von außen, wo sie zwar auch gesprochen wird, aber eigentlich kommt sie aus der Tiefe meines eigenen Innern.
So ein und inneres Regelsystem, das man
hat. Ne? Und das macht unglaublich viel Not und Angst. Und da muss man mal was tun. Und das bedeutete, ein Freund gab mir den Hinweis, ich meine, das ist auch etwas, was andere Kollegen und Kolleginnen erlebt haben zu Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit als Pastoren, dass man dort dann tatsächlich auch mit sich selber auf eine Weise konfrontiert wird, die einem echt Schmerzen bereitet.
Ja, es geht um eine ehrliche, zwar liebevolle und zugleich ehrliche Rückmeldung auf das, was man in anderen auslöst. Ja. Und ja. Mhm.
Und wenn man so manchmal hört, was aus so auf Kanzeln produziert wird, bekommt einem dann doch schon auch so das Gefühl, dass für manche Glauben und Religion eine besteht mit irgendwelchen Regeln, die zwischen zwei Buchdeckeln stehen, sich auseinandersetzen zu sollen. Mhm. Und das macht auf die Dauer wenig Lust. Mhm. Ja.
Ich habe einen Verdacht, dass das heute versteckt ist, wenn Menschen, darin versteckt ist, wenn Menschen sagen, ich glaube an Gott und finde das mit der Kirche gut, weil das ist eine Wertegemeinschaft. Und Werte ist eigentlich das moderne Wort für Regeln einhalten. Das ist ja auch richtig, das finde ich auch alles, also ist diese, die Regeln, auf die Menschen dann zu sprechen kommen, finde ich alle super, also füreinander da sein, aufeinander hören, die Armen beachten und so weiter. Aber was dabei aus dem Blick gerät, ist, dass ja der Glaube aus einer Faszination entspringt, aus einer Befreiungserfahrung. Also, dass Menschen sind ja Jesus nachgefolgt, weil sie sich befreit fühlten. Und dieser Akt der Befreiung, der lässt sich ja gar nicht so genau beschreiben. Ich habe immer den Eindruck, da geht nur Poesie oder eine Geschichte erzählen. So, ne? Wie würdest du das beschreiben? So, was ist für dich das Zentrum deines Glaubens?
Das ist für mich keine Wertegemeinschaft, das ist für mich für eine vollkommene bürgerliche Irreführung.
Hm. Okay. Sehr krass, okay. Aber ja, sag mal, was.
Das wäre so, als wäre Jesus durch die Lande gezogen und hätte gesagt, okay, was die Pharisäer und die Theologen erzählen, das ist alles gut und richtig. Mhm. Und wir wollen das jetzt mal auf eine andere Art und Weise leben. Mhm. Nein, der hat gesagt, das ist alles komplett falsch. So kann man sich Gott nicht nähern. Mhm. So wird man ihn auch nicht in sein Herz bekommen. Mhm. Über Werte. Mhm. Das ist was vollkommen Abstraktes. Mhm. Sondern Glaubende sind eine Lebensgemeinschaft, die gemeinsam Erfahrungen macht. Mhm. Und so ist er mit seinen Leuten gesagt, ihr seid Fischer, ab ins Boot. Mhm. Mhm. Und wir fahren jetzt mal in das Ungesichertsein unseres eigenen Daseins hinaus. Mhm. Und da gibt es keine Regeln und keine Werte.
Mhm. Okay. Und wenn du jetzt also mal so beschreiben würdest, wie erlebst du Gott heute in deinem Leben und Jesus Christus, den Heiligen Geist? So. Wie würdest du das beschreiben? Also wo erlebst du?
Ich kann das nicht festschreiben. Also ich sag mal so, wir müssen uns mal langsam klar machen, dass wir in der Kirche im Grunde genommen in der Situation sind, auch ungesichert zu sein. Mhm. Ja? Und okay. Manche beklagen es auch, ja, sagen wir mehr, treten aus. Und ich sage, das ist die Folge auch einer sehr starren Theologie, die aus Jesus irgendwelche Werte rausdestilliert hat. Mhm. Es geht aber darum, seine eigene Lebendigkeit zu entwickeln, so wie wir es auch, du hast ja auch so eine ähnliche Ausbildung oder die gleiche wie ich gemacht.
Ja.
Das, was Werte sind, um mal bei diesem Begriff zu bleiben, das steht ja nicht von vornherein fest. Mhm. Sondern das entwickelt sich in einer Gruppe. Mhm. Und zwar aus dem gemeinsamen Erleben und es entwickelt sich sogar auch aus den Fehltritten, die man gemeinsam begeht. Und das ganze Neue Testament ist voll von Geschichten, von sogenannten Fehltritten. Mhm. Die sind aber eigentlich das kostbare Gut eines gemeinsamen Erlebens, an dem sich dann ausprägt, was menschlich tragfähig ist und was nicht. Hm. Nimm mal so eine Geschichte wie so eine Sturmstillung oder den Seewandel des Petrus oder so. Jesus hat offensichtlich, und daran bestand seine große Begabung vielleicht, die sich noch durch die Geschichten, die wir im Neuen Testament haben, so vermittelt, Menschen in extremen Situationen zu führen, und seine Souveränität dabei nicht zu verlieren und mit ihnen gemeinsam unterzugehen, sondern er hatte jetzt mal im übertragenen Sinne die Fähigkeit, auf dem Wasser zu gehen. Also diese Unsicherheit, die sich ausprägt, wenn Menschen in Situationen kommen, wo sie eigentlich, wofür sie keine Regeln mehr haben, trotzdem welche finden müssen. Das konnte er. Und alle stellten miteinander fest, ja, es gibt überbordende Situationen von Angst und dann ist es gut, wenn man sich nicht in dieser Angstsituation gegenseitig fertig macht und einen zum Sündenbock macht, der für das alles, worin man jetzt gerade ist, verantwortlich ist, sondern wenn man es irgendwie schafft, zum gemeinsamen Handeln zu finden. Ich finde so eine Geschichte, und jetzt fängt für mich an, zum Beispiel so etwas wie die Sturmstellung sehr sprechend zu werden. Wenn wir uns klar machen, in welcher Situation wir gerade weltpolitisch sind und wie sich das vielleicht in unserer eigenen Gemeinde, wenn bald Flüchtlinge aus der Ukraine vor unserer Haustür auftauchen, wie sich das dann bemerkbar sind, dass wir mit Menschen im Sturm und auf einem Boot sind, da haben wir keine Regeln für. Sondern es ist eigentlich nur gefragt, wie kriegen die ein Dach über den Kopf, wie kriegen sie das Notwendigste zum Leben, was macht das eigentlich mit uns? Wir sehen vielleicht im Augenblick sehr stark, was wir dabei verlieren. Könnte aber auch sein, dass wir dadurch etwas gewinnen, wenn wir uns solidarisch mit ihnen zeigen. Und ich fühle mich durchs Evangelium herausgefordert, ermutigt und auch erschreckt. Ich muss sagen, das ist der Weg. Da gibt es keine Garantie, dass das richtig ist. Aber es gibt irgendwie eine Idee, dass diese alten Geschichten doch noch einen Kern von Wahrheit in sich enthalten, der für uns heute irgendwie lebbar ist. In veränderter Form. Wenn wir darüber nachdenken, ob wir Gemeinderäume dann freimachen, was das für unsere eigene Arbeit heißt. Und vielleicht ist ja diese neue Arbeit, die dann auf uns kommt, tatsächlich die Arbeit, die wir tun müssen.
Wo ja auch deutlich ist, also wenn du das jetzt so sagst, da scheint schon etwas auf von dem, was vielleicht Menschen mit Werten meinen. Aber es ist nicht, sind keine Werte, die als zwingendes Gesetz über uns schweben, sondern die aus einem Ergriffensein von dem Schicksal der anderen herrühren. Ne? Und die Geschichte von der Sturmstillung heißt dann ja, wir müssen was tun, ohne dass wir wissen, wohin das führt.
Richtig. Und darin die Leute nicht im Dreck an der Straße liegen lassen.
Und darin ist Jesus bei uns praktisch. Ne?
Ja, das ist ja noch, ich sag mal, der Teil der Geschichte, der für uns noch leichter zu begehen ist. Schwieriger wird es für uns schon bei der Frage, dürfen wir denen, die darum bitten, auch Waffen in die Hand drücken?
Ja, ja. Was würdest du sagen?
Das finde ich ist, da wird deutlich, dass man auch, wenn man sagt, ich glaube nicht bestimmten moralischen Dilemmata entnommen ist. Also jeder Mensch hat das Recht, sich zu verteidigen und sich zu beschützen und seine Kinder und seine Familie zu beschützen. Jesus selber hat absolut friedfertig gelebt. In der Kirche haben wir, wie ich finde, manchmal einen etwas naiven Pazifismus an den Tag gelegt. Den konnten wir uns auch leisten, weil wir bislang von diesen Fragestellungen, nämlich jemand greift uns an, weitestgehend ausgenommen waren. Jetzt auf einmal merken wir, das reicht nicht.
Auch in der Kirche wird es auch eine ethische Wende geben. Ne?
Ja, ja. Und das finde ich jetzt ganz spannend, wie unsere Kirchenleitungen sich da positionieren werden. Ich vermute mal, das wird wieder irgendwie auf einen sowohl als auch hinauslaufen. Da bin ich ein bisschen über die Jahre, wie sagen, vielleicht pessimistischer geworden. Unsere kirchlichen Oberen neigen dann sehr unvereinbare Position dann irgendwie noch mit irgendwelchen Formeln zusammenzubringen, die sich in der Praxis nicht bewähren. Auf der Friedensdemonstration in Berlin hat unsere EKD-Ratsvorsitzende Frau Kurschus eine Rede gehalten, wo ich nur hinterher den Kopf geschüttelt habe, gesagt, sie hat es nicht geschafft, Ross und Reiter, nämlich den Putin, als Angreifer zu benennen. So kann man nicht über Friedfertigkeit und Pazifismus reden, indem man vermeidet. Man muss schon sagen, stopp den Aggressor, und das ist er. Auf der anderen Seite darf man natürlich im Atomzeitalter fragen, im Zeitalter von Nuklearwaffen, wie weit denn eine Aufrüstung sinnvoll ist, die uns am Ende nicht selber umbringt. Aber das sind dann Fragen, die man aller Ehrlichkeit stellen und auch beantworten muss und nicht von vornherein schon sagen muss, so auf so eine naive Art und Weise, Jesus selber ist pazifistisch gewesen, er hat niemandem etwas zuleide getan, und die Bergpredigt, die wahrscheinlich ureigenste Stimme von Jesus ist, sagt doch auch, dass wir die Wange hinhalten sollen, wenn uns auf die andere geschlagen wird. Deshalb müssen Christen Pazifisten sein. So naiv und einfach kann ich nicht mehr argumentieren.
Ja, gehört bei mir in meiner Entwicklung auch mehr in meine Zeit als Teenager. Da fand ich es auch sinnvoll. Ne? Heute bin ich der Meinung, ich vermute, ich höre das bei dir auch so raus, wenn die Waffen schon sprechen, dann ist ein Defensivkrieg, es muss die NATO geben zur Verteidigung von Staaten. Und es ist gut, dass es sie gibt. Ne? Und auch die Menschen in der Ukraine haben ein Recht, sich zu verteidigen. Es liegt nicht an uns, das zu verurteilen als Christen.
Würden wir auch tun.
Ja, jeder Mensch hat das Recht dazu. Und gleichzeitig denke ich aber, wir haben darüber hinaus aus unserer Befreiungserfahrung mit Jesus noch einen anderen Impuls, nämlich den Impuls, auf Menschen zuzugehen. Und diese Art von Friedensarbeit, die ist sehr leise und sehr still. Ich mache das bei uns immer fest, so, wir haben ja gerade eine Austauschschülerin, eine Gasttochter bei uns. Die Leilani lebt jetzt bei uns für ein Jahr. Und wir haben sie so gut kennengelernt und sie uns, dass sie Teil unserer Familie ist. Das ist jetzt kein Gast mehr. Sie ist jetzt eine Tochter für uns. Und ihre Eltern sind unsere Schwäger praktisch, Schwägerin und Schwager, so fühlt sich's an. Ne? Ich würde im Leben keine Waffe für die. Also, wenn mir jemand sagte, ich soll auf die schießen, es würde nicht gehen. Ich könnte es nicht tun.
Ja.
Und so denke ich immer, wenn die russischen Soldaten Austauschfamilien in der Ukraine gehabt hätten, der Krieg würde nicht funktionieren. Aber diese Art von Arbeit, die ist still und leise und lang. Das ist mehr, der Jesus da sagt, selig sind die Friedfertigen. Und gleichzeitig würde ich aber niemals sagen, verteidigt euch nicht. Also so dieser, und da finde ich das sowohl als auch unserer Kirchenleitung schon sinnvoll. Das ist schon eine theologische Stärke da, dass die Theologie auch offen zu halten für beide Wege, oder? Wie würdest du das sagen?
Ja, ich habe eben gedacht, wir selber müssten eigentlich bei uns gucken, wenn wir uns in unserer eigenen Art zu glauben ernst nehmen, müssen uns eingestehen, dass wir selber Wesen sind, dass wir Menschen sind, die zur Aggression neigen.
Klassisch, dass wir Sünder sind, ist die klassische
Frage. Ja, ich will das gar nicht gleich so brandmarken, sondern wir sind aggressiv. Wir sind und wir sind sehr verfeindungsbereit. Schon bei Kleinigkeiten. Das erleben wir ja auch im Übrigen in unseren kirchlichen Kontexten ganz schön.
Immer, ja, klar.
Es gibt ganz viele Dinge, wo wir zu zweiwertigen Denken neigen. Ne? Entweder man ist dafür oder dagegen. Es gibt nur schwarz oder weiß. Und das Verrückte ist ja, dass Religion ja selber oft nach diesen Maßstäben funktioniert. Man ist rein oder man ist unrein. Man gehört zu Gott oder man gehört nicht dazu.
Ja, ja.
Also diese
Himmel oder Hölle.
Himmel oder Hölle. Und wir haben jetzt die letzten Jahrzehnte, bevor nun dieser Ukraine-Krieg uns hier vor der Tür stand, sehr in starker Auseinandersetzung mit islamischem Fundamentalismus gelebt und dort eine Art von Glauben vorgeführt bekommen, die teilweise erschrecken macht und auf die manche Christen genau mit dem gleichen Schema geantwortet haben. Also Muslime sind böse und wir Christen sind gut. Und es ist für uns innerlich sehr einfach, sofort damit in Resonanz zu gehen. Mhm. Da werden Ängste geweckt und sie werden in unserem medial sind sie ganz, ganz leicht zu wecken. Mhm. Wir haben es bei Corona gemerkt. Bist du geimpft oder ja oder nein? Mhm. Und die Geimpften sind die Guten und oder andersherum. Mhm. Es entstehen auf einmal gesellschaftliche Lagen, die sehr, wo dualistisches Denken sofort den Diskurs prägt. Mhm.
Wo man den anderen auch nicht mehr sieht.
Also ja, und Religion wirkt da eher als Verstärker, indem man eigene Ansichten metaphysisch überhöht. Heute würde man eher sagen, dass die neue Metaphysik die Wissenschaft ist. Das ist doch so. Das Wort alternativlos zum Beispiel bedeutet ja schon, dass man in seinen Handlungsmöglichkeiten so eingeschränkt ist, gibt entweder nur die eine Wahrheit oder keine. Mhm. All das geschieht in einer Zeit, die eigentlich für sich in Anspruch nimmt. Ja, wir stehen auf dem Boden von Naturwissenschaften und sind so vernünftig und säkularisiert, die Religion spielt gar keine Rolle mehr. Mhm. Untergründig, glaube ich, tut sie schon. Also bestimmte religiöse Schemata prägen auch das Gespräch, auch wenn es gar nicht vordergründig um Religion geht.
Mhm. Ja, und wenn wir bereit wären, den anderen wirklich ganz zu sehen, zum Beispiel, so, ich habe mich ja viel mit Islam beschäftigt, zu sehen, dass islamische Theologie und islamische Wissenschaftler, also unsere ganze Kultur mitgeprägt haben, dadurch, dass sie weltoffen waren, gesprächsbereit, kompromissbereit und so, das fällt natürlich völlig weg, dass es islamische Gesprächspartnerinnen und Partner heute gibt, mit denen eine ganz ernsthafte theologische Auseinandersetzung möglich ist. Du hast das ja selber praktiziert und tust das. Du bist ja zweiter Vorsitzender von Chaverim, Freundschaft mit Israel e.V. in Norderstedt. Ne? Welche Bedeutung hat denn für dich das Judentum und der jüdische Glaube? Du hast ja viel gelesen und kennst dich im Talmud aus, also so, das ist ja ein sehr großes Werk, also kennst es jedenfalls und so, was bedeutet das für dich heute, dass du mit dem Judentum so viel, Person mit Ayala Nagel und der Synagoge in Bad Segeberg sehr eng auch persönlich verbunden bist, ne? Was bedeutet das für dich?
Also auf das Thema Judentum bin ich erst während des Studiums gestoßen, schlicht und einfach, weil Jesus Jude war. Mhm. Und weil vieles, was ihm an Geschichten zugeschrieben wird, schon zum Teil in jüdischer, talmudischer Tradition erzählt worden ist. Manche Gleichnisse gibt's, die Jesus erzählt, gibt es Vorbilder aus jüdischer Tradition. Mhm. Das kann auch gar nicht anders sein, denn Jesus hat nun mal in einer bestimmten Zeit in Judäa gelebt, im Umkreis von Jerusalem und Galiläa. Mhm. Das ist klar.
Ja.
Das ist seine Welt gewesen und die älteste christliche Theologie hat jüdische Elemente oder Elemente jüdischer Religiosität aufgenommen, um das, was mit Jesus sich verband, zu erzählen. Zum Beispiel das ganz Wesentliche, wenn wir sagen, Jesus ist der Christus, also der Sohn Gottes, er ist der Messias, nimmt man einen jüdischen Begriff auf, nämlich eines Gesandten, der eben im Namen, im Auftrag Gottes kommt und gewissermaßen die Präsenz Gottes hier auf der Erde ist. Und er repräsentiert das von Menschen nicht lebbare und nicht gelebte Leben und wird, das hat sich ja im Verlauf der Entwicklung jüdischer Theologie auch immer weiter dramatisiert, kann man sagen. Er wird die Menschen in das Reich Gottes führen, in eine unbeschränkte Gottesherrschaft, die nicht mehr geprägt ist von menschlicher Bösartigkeit, und es wird ein Friedensreich sein. So, das ist etwas, was das Christentum eigentlich von frühester Zeit an übernommen hat. Er ist der versprochene Messias.
Ja, der Gesalbte.
So. Es unterscheidet Juden und Christen, dass Juden sagen, nein, die Welt ist immer noch böse und sie ist immer noch schlecht. Wir sehen das und erleben das jeden Tag und sie entspricht nicht der Tora. Deshalb kann er noch nicht gekommen sein. Obwohl es auch an den Rändern des Judentums Bewegungen, messianische Bewegungen gab und gibt, die sagen, er sei schon erschienen. Aber das ist für orthodoxe, für rechtgläubige Juden sozusagen ein No-Go.
Na, was uns eint, ist ja die Liebe zu den Schriften des Teils unserer Bibel, die wir Altes Testament nennen. Das klingt immer so abwertend. Ich finde Erstes Testament passender oder Hebräische Bibel.
Hebräische Bibel
finde ich auch gut. Und Jüdinnen und Juden sprechen den Gottesnamen ja nicht aus. Ich finde, das ist eine wirklich nachvollziehbare Heiligung des Gottesnamens, weil der Gottesname, da heißt ja JHWH. Wir sagen, wenn wir jetzt so als Christen darüber sprechen, sagen viele Jahwe dazu. Das würde eine Jüde nie machen. Und JHWH ist ja ein Anklang an das Verb Ehje, also ich bin bei euch, ne, oder ich bin da für euch, so in der Form.
Ich werde sein, kann das auch heißen.
Ja, ja. Und aber eben mit Bezug auf, genannt wird es ja als allererstes so bei Mose, der Israel aus Ägypten befreien wird. Ne?
Eine Urszene.
Ja, und dieser Gott, das finde ich, das klingt für mich an, wenn du sagst, diese zärtliche Beziehung zu dem Vater, der in jedem Fall sagt, ich bin für euch da. Und das ist, finde ich, was uns Juden und Christen durch und durch eint, die Liebe zu diesem Gott. Wir geben dem eine Form, diesem Glauben, ne, in Jesus Christus. Und da, das trennt uns auch voneinander. Aber die Liebe zu diesem Gott, der für uns da ist, das finde ich ist ja etwas, was uns durch und durch eint. Was würdest du sagen? Wo bist du an der Stelle?
Ich bin mehr bei der... Mir klingt das so statisch. Also ja. Mose, der zweites Buch Mose 3 wird es ja, ist ja diese Szene, wo er am Berg, am Gottesberg steht und den Auftrag bekommt, das Volk Israel in die Freiheit zu führen. Mhm. Eine Freiheit, die darin besteht, dass man erstmal 40 Jahre in der Wüste ist. Mhm.
Angegriffen von Amalekitern und
Co. Ja, ne, also in der Wüste sein, ich habe es nun selber auch erlebt, am eigenen Leibe, ist kein Spaß.
Ja.
Und wo es darum geht, für Mose, er fragt ja, ne, was soll ich den Israeliten denn erzählen, wer mir den Auftrag gegeben hat? Mhm. Und er sage, sag ihnen, ich werde sein, der ich sein werde, hat euch in die Freiheit berufen. Mhm. Und ich immer denke, wenn ich diese Stelle lese, also ich möchte mit so einem Satz nicht losgehen eigentlich, denn er ist so undefiniert und so, das klingt nicht nach Autorität mit Unterschrift und Urkunde, es wird schon dann eintreffen, sondern es klingt nach sehr viel Ungewissheit, nach Tasten im Suchen, nach auf dem Meer sein.
Ja, habe ich auch gerade gedacht.
Also insofern nimmt Jesus etwas auf, was eigentlich im Untergrund sozusagen jüdischer Theologie immer da ist, nämlich dass Gott das Schlechte nicht definierbare ist. Mhm. Aber wir auf unseren Kanzeln manchmal so tun, als wüssten wir ganz genau, was er tut und sagt und will. Und ich habe für mich es mir beim Predigen eigentlich immer versucht, zur Aufgabe zu machen, als ich mal darüber nachgedacht habe, was die Vermeidung des Gottesnamens eigentlich bedeutet, und zu sagen, versuch mal deine Predigt so zu machen, dass du ihn nicht brauchst.
Dass du als, so predigst,
dass er da ist. Ohne, ja, wir machen so rationalistische Muster drauf. Mhm. Also da war Jesus, so das ganze Glaubensbekenntnis geprägt davon, mhm. dass das, das Heilswerk sozusagen eine historische Linie bringt. Mhm. Und dadurch,
1, 2, 3.
Ja, erstens, er war der Schöpfer, zweitens, dann ist er in Jesus in eine verdorbene Schöpfung gekommen und hat uns erlöst. Und drittens werden wir dann irgendwann durch Kraft des Heiligen Geistes Gemeinde sein und sozusagen den Vorschein neuen Lebens leben, bis wir am Ende in die Ewigkeit eingehen. Das ist so eine schöne, lineare, wunderbare Theologie. Mhm. Aber das sind Kopfgeburten von Theologen.
Ja. Ich erlebe dich ja predigend hin und wieder bei unserem geliebten Projekt ConfiCamp. Ich habe den Eindruck, dass du das, was du jetzt sagst, auch in die Tat umsetzt. Also wenn du predigst, habe ich immer den Eindruck, du nimmst uns mit auf eine Suche mit offenem Ausgang. Könntest du das für dich so sagen oder wie wäre das für dich?
Ja, und ehrlich gesagt, ich weiß selber nicht, wo das endet. Ich bin ja, und jetzt bin ich wieder bei der theologischen Ausbildung, als ich aus den ganzen Fundizirkeln raus war, damals im Shalom gelandet. Mhm. Und das war die große Zeit, Ende der 70er Jahre, wo es nicht nur um bestimmte Themen des politischen Widerstands gegen Atomkraftwerke und grüne Themen ging und auch der Friedensbewegung. Es war auch die Zeit der Begegnung mit Dorothee Sölle.
Mhm. Die auch hier zu Gast war immer wieder im Shalom.
Ja, die in Deutschland eine sehr ungeliebte Theologin war, die in Amerika lehrte als Professorin am Union Theological Seminary in New York. Und in Deutschland akademisch kein Bein auf die Erde kriegt und kirchlich erst recht nicht. Also ihre Vorträge waren berüchtigt, möchte man sagen. Und zwar, weil sie eben die These vertrat, dass Gott tot ist und dass er durch Jesus vertreten wird. Mhm. Und dass wir, wie gesagt, war eine ihrer Sätze, der Skandal auslöste auf dem irgendeinem Kirchentag Mitte der 60er Jahre oder Ende der 60er Jahre. Ich weiß nicht, wie man nach Auschwitz noch an einen Gott glauben kann, der die Welt so herrlich regiert.
Hm. Ja.
Und das ist für mich ein bleibender Stachel und deshalb auch diese Verbindung von Theologie und Judentum, weil dazu gehört für mich auch dann eben die Beschäftigung mit Holocaust und Auschwitz, sagen, man kann so nicht mehr reden, wie die Alten geredet haben. Das ist vorbei. Mhm. Und das, vielleicht gibt es nur noch die Sprache von Dichtung, die irgendwo etwas von einer Erfahrung benennt, die wir mit Gott bezeichnen. Gott ist überhaupt keine Person, das ist vielleicht eine Erfahrung. Mhm. Müsste man das vielleicht so sagen.
Ja.
Und da rate ich jetzt so ein bisschen ins Stottern. Also Dorothee Sölle selber ist ja dann, hat sich der Mystik stark zugewandt und immer wieder diesen Satz von Meister Eckhart, ein Mystiker des,
ich weiß das Jahrhundert jetzt auch nicht gerade,
zitiert hat, dass man Gott ledig und quitt werden müsse, also sozusagen den Gottesgedanken aufgeben muss.
Ja.
Um ihn zu erreichen. Mhm. Das ist natürlich ein Paradox, also es ist eigentlich ein Widerspruch.
Ja, aber ein ernstzunehmender.
Und ich glaube, man kann heute nicht mehr wirklich ernsthaft noch vor Menschen treten, ohne diesen Gedanken im Hinterkopf zu haben.
Ja.
Weil alles andere ist mit dem lieben Gott Eierpopeier auf der Kanzel spielen. Mhm. Mhm. Und da irgendwo vor Publikum die Bälle zu jonglieren, die aber das ist Zirkus. Und wenn man dann aus der Kirche rausgeht, denkt man, naja, das war ja ganz schön, das klingt auch alles ganz rund, aber es fehlt was.
Ja,
ich weiß nicht, wie es dir an der Stelle geht.
Auch, ich bin sehr begeistert von Dorothee Sölle. Ich habe sie persönlich einmal kennenlernen dürfen. Ich saß mit ihr an der Uni an einem Tisch, wo wir ein politisches Nachtgebet nach ihrem Modell vorbereiteten.
Ah ja.
Und ich fand sie ausgesprochen engagiert und liebevoll,
sehr ja, aufmerksam. Im persönlichen Gespräch war sie das wirklich.
Ja, ganz aufmerksame, ältere Dame schon damals. Und was ich von ihr mitnehme, ist, dass es durchaus eine Möglichkeit gibt, Gott heute zu begegnen. Geh in eine Flüchtlingsunterkunft.
Genau.
Das würde sie vermutlich heute sagen. Da wirst du ihm begegnen, sei dir sicher. Ja. Was ich bei ihr auch faszinierend finde, sie ist ja die bekannteste deutsche Theologin im Ausland überhaupt. Die gesamte Befreiungstheologie ist sehr stark beeinflusst von ihr im Ausland. Ne? Die Befreiungstheologien Südamerikas, Asiens sind von Menschen wie ihr, von ihrer Generation sehr beeinflusst. Und sie hat viele Gedichte geschrieben.
Ja.
Also sie hat sich poetisch geäußert.
Ne?
Und ich finde, dass du da ins Stottern kommst an dieser Stelle unseres Gespräches, finde ich sympathisch und sehr angemessen. Erinnert mich an so diesen einen Wüstenvater, ich weiß nicht mehr welcher, der sagte, er wurde gebeten, eine Predigt zu halten. Und er sagte, wenn sie nicht meinem Schweigen zuhören, wie sollen sie dann meinen Worten zuhören? Und so in die Richtung geht das.
Und ja, das ist vielleicht ganz gut benannt.
Ja, ja.
Also ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ich bereite ja Predigten dann im Laufe der Woche vor. Ich setze mich meistens, wenn ich weiß, ich bin nächsten Sonntag dran, irgendwie mal Dienstag, Mittwoch, gucke mir mal den Text an. Aber zum Kampf sozusagen mit mir selber und dem, was man so im Kopf hat, komme ich erst zu Freitag, Samstag.
Mhm.
Und manchmal schlafe ich auch schlecht.
Mhm.
Aber ich finde das auch angemessen, dass man noch mit den Dingen, mit denen man es zu tun hat, ringen muss. Und dass einem das nicht so glatt über die Lippen geht.
Ja. Ja.
Also ich merke das ganz besonders stark, wenn ich zweimal im Jahr Gedenkreden halten muss und will. Das ist für mich also etwas, was mir jedes Mal bevorsteht. Und gleichzeitig suche ich es fast lustvoll. Mhm. Zum 9. November, zur sogenannten Reichspogromnacht und zum 27. Januar, da bin ich dann ja für Chavarim unterwegs, aber die Leute wissen natürlich, dass ich auch Pastor bin und da habe ich dann immer das Gefühl, da stehen von denen, die ermordet worden sind, ganz, ganz viele irgendwie da an diesem Gedenkort in Whitmore und hören zu, stumm. Sie haben ihre grauen Mäntel an, da klebt noch ein Davidstern drauf und sie sagen nichts. Sie sind nicht böse, sie sind nicht rachsüchtig, sie lachen aber auch nicht, sind nicht fröhlich. Sie haben ihr Leben gehabt, aber sie sind nicht tot.
Mhm.
Und
ja.
In so einer Verantwortung zu reden, das ist ungeheuer schwer.
Ja.
Ja, und das sind dann die Kämpfe, die man so im Laufe einer Woche mit sich ausmacht. Also wenn die Leute fragen, ja, Sie als Pastor haben ja nichts zu tun, außer dass Sie sonntags mal auf die Kanzel steigen oder mal eine Beerdigung halten. Ja, aber ich sag mal, ein Großteil von theologischer Arbeit ist innere Arbeit mit sich selber.
Mhm.
Und das braucht manchmal ganz schön viel Zeit.
Ja. Ich kann das nachvollziehen. Meine Predigten entstehen immer morgens zwischen 5 und 6 in der Stunde, wo ich wach bin. Entweder im Bett oder ich stehe auf und setze mich an meinen Ort, wo ich so still sein kann.
Ja.
Und da entstehen die dann. Das ist auch wie so ein inneres Gegenüber. So, ne?
Ja, so wenn man so traumnah noch ist, ja. Wo das Bewusstsein eigentlich so vollständig dazwischen funkt.
Ja, genau.
Mit diesen ganzen Rationalismen, ja. Von denen ich vorhin gesprochen habe.
Ja, ja, ja.
Wo man nicht so in die Sprachregelungen kirchlicher Art so ausweichen kann, sondern wo man noch so wirklich bei dem ist, was ursprünglich in einem drin ist, auch emotional.
Ja. Ja, für mich ist noch ein Thema offen für jetzt, und zwar du und die Philosophie. Da bist du ja jetzt, du studierst ja im Moment in einem Fernkurs an der Uni
in Hagen.
Hagen, ne? Mhm. Philosophie, ganz normales Studium.
Ja, ich sag mal so, ich bin im Augenblick nicht darauf aus, einen Abschluss noch zu machen. Mal gucken, wenn der Ruhestand kommt, dann ist das vielleicht noch so ein Projekt.
Mhm.
da noch irgendwie was zu machen.
Ich sehe von hier aus deinen Philosophiesessel mit den Philosophie-Büchern
drumherum. Die gelesen und nicht gelesenen Bücher. Und ich finde das auch ganz schön,
ja.
Zu lesen und mit Texten umzugehen. Das ist auch etwas, was wirklich großen Spaß macht. Mhm. Und im Augenblick zieht Friedrich Nietzsche an mir vorbei.
Ach. okay.
Und ich finde, wenn man das so liest, es ist ja nicht die Schulphilosophie, wie man sie, was weiß ich, von Hegel, von Kant gewohnt ist, die systematisch aufeinander aufbauend ein Gedankengebäude in einer hochabstrakten Sprache entwickelt. Nietzsche schreibt ja eher aphoristisch.
Aphoristisch heißt so in Sprüchen.
Ja, in Sprüchen, kurzen Sentenzen, sehr an erzählende Literatur orientiert.
Mhm.
Da gibt es ja manche, die in dieser Art und Weise philosophiert haben. Also da steht er ja in der guten Tradition. Mhm. Die reicht von Lessing bis Sartre.
Lass mich eins, ich weiß nicht, ob ich das richtig zitiere. Du musst noch Chaos in dir haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können.
Ja, und dieser Gedanke, den finde ich, auch wenn, also Gott ist tot, ja, so, und das hat Nietzsche erstmal behauptet, aber dieser Gott hat eine Leerstelle hinterlassen. Das ist nicht so, der ist einfach weg. Und da hinein tritt natürlich das, was er mit dem Begriff Zarathustra des Übermenschen entwirft.
Mhm. Von den Nationalsozialisten komplett falsch
verstanden. Ja, Nietzsche-Rezeption der Nationalsozialismus eine reine Katastrophe. Ja. Das hat ihn ja auch so in Verruf gebracht.
Ja.
Aber ich frage mich, ob dieser Pastorensohn nicht etwas sehr Jesuanisches erfasst hat.
Mhm.
Also dieser Jesus, der aufs Meer geht und mit den Seinen neue Lebensformen ausprobiert, die jenseits aller Moral sind.
Mhm.
Dieser nietzschische Gedanke, den ins Christentum zurückzuübertragen, das finde ich sehr spannend.
Ja.
Wir leben, und jetzt kommt Dorothee Sölle nochmal ins Spiel, die ja im Grunde genommen in nietzschischer Tradition gesagt hat, ja, das ist so, der Gott im Himmel da oben, der alles herrlich regiert, ist durch, vorbei. Was wir haben, ist dieser Christus. So. Und auch der hat uns nicht ein Naturgesetz verkündet und Gewissheiten, die wir irgendwo zwischen zwei Buchdeckel letztendlich packen können, sondern der hat uns aufgerufen, ein sehr gewagtes Leben zu riskieren, Sterne zu gebären. Und denke, eigentlich unsere Kirche versucht ständig, eigentlich dagegen zu halten, indem sie etwas an Solidität, Konservativismus, gesetzten Formen versucht einzuziehen, das gar nicht so sehr dem Jesuanischen entspricht und ständig sich mit dem reibt. Das merken wir jeden Tag in der Gemeinde.
Ja, Peter Bixel habe ich dazu in Erinnerung. Der sagte, den Jesus der Bergpredigt werdet ihr in der Kirche nie los, so sehr ihr es auch versucht. Das hätte Nietzsche vermutlich auch sagen können.
Ja, der hat bloß zu Hause wahrscheinlich als Pastorensohn eine Art von Christentum erlebt, gegen das er nur noch opponieren konnte.
Zu Recht. Ne? Und vielleicht nehmen wir das als Schlusswort von Nietzsche. Ihr Christen müsstet erlöster aussehen, wenn ich an euren Erlöser glauben soll. Ne? Ist hart, das zu hören.
Ist wirklich hart.
Ja. Und gleichzeitig ein guter Weg, glaube ich. Und ich muss mal sagen, Hans-Christoph, das Gespräch mit dir hat mir viel Freude bereitet.
Danke.
Könnte wirklich noch, aber wir machen jetzt mal Schluss, weil es sonst zu lang wird. Könnte mit dir noch wirklich ein paar Stunden hier weiter diskutieren. Ich weiß, wir werden das auch machen. Da wird dann das Mikro aus sein.
Ja, ne? Mal gucken, was auch vielleicht als Feedback zurückkommt.
Ja, genau. Ich weiß es nicht. Ja, mal schauen. Und was ich dir aber wünsche jetzt schon mal ist, dass du in deinem Ruhestand erlöst aussehen wirst und eine Gotteserfahrung machst, die dahinter steht und dich dahin bringt.
Ja, mal gucken.
Ne? Genau. Wir beenden jetzt mal unser Gespräch an dieser Stelle. Ich danke euch fürs Zuhören. Zum ersten Mal ein Podcast, der sehr theoretisch war. Danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Für uns Theologen ist das so
Wirklich, also für mich ist das wie zum Sport gehen. Also ja. Ich könnte mich stundenlang jetzt noch weiter damit beschäftigen. Und vielleicht ist das ja für dich ein Anlass, auch mal ein theologisches Buch in die Hand zu nehmen. Rudolf Bultmann, Glauben und Verstehen geht immer. Da hat so geschrieben, dass man das auch wirklich so als Nicht-Neutestamentler verstehen kann. Oder Dorothee Sölle gibt es überall zu kaufen. Ihre Gedichte sind super lesenswert. Wenn du dich da weiter interessierst, kannst du uns auch ansprechen. Wir helfen dir gerne bei der Literatursuche und wenn du theologisch einsteigen willst. Ne? Alles Gute, das war Geh wie Gottsuche, ein Gespräch mit Hans-Christoph Pflümer, Pastor Emmauskirchengemeinde. Tschüss!